Super, die Bergpredigt. Die Bergpredigt kennen viele. Die wird sogar sonst von den nicht allzu bibelfesten Grünen und Linken zitiert im Bundestag. Für manche ist die Bergpredigt ein politisches Manifest. Ja, für Liberale und vielleicht auch Linke so eine Art Lebenskultur vielleicht auch. Ja, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Dann für die Rechten oder die Rechtskonservativen ist es mehr so ein verschärfter Gesetzeskatalog. Jesus sagt ganz oft, ihr habt gelesen, also im Alten Testament steht, aber ich sage euch, und da gibt es nochmal eins drauf. Und du denkst, oh Schreck, das schaffe ich nie. Aber eigentlich machen wir, eigentlich machen wir jetzt hier einen großen Fehler. Wir lernen ja immer Vers für Vers durch die Bibel. Und Matthäus Evangelium fängt ja am Kapitel 1 an. Also müssten wir eigentlich am Kapitel 1 anfangen. Und eigentlich ist das ein exegetischer Kurzschluss, sage ich mal, im Kapitel 5 zu starten. Weil da nehmen wir nämlich einiges vorweg. Im Kapitel 1 bis 4 geht es nämlich eigentlich um die Grundlage der Bergpredigt. Wenn wir die Bergpredigt einfach so rausfischen, dann lesen wir eine Menge guter Sachen, die wir machen können und nicht machen sollten. Und dann wird es wirklich wieder so zu einem, ja, tu das und dann ist es gut. Im Evangelium, in der Bergpredigt, ist überhaupt nicht die Rede von Erlösung, von Errettung. Das müssen wir im Vorfeld sehen. Das heißt zum Beispiel im Matthäus Kapitel 4, Vers 17, sagt Jesus, der diese Bergpredigt ja auch weitergibt, tut Buße, denn das Reich, der Himmel, ist nahe herbeigekommen. Und als Folge davon gibt es Leute, die ihm nachfolgen. Dann heißt es zwei Verse weiter, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann heißt es von den Jüngern in Kapitel 4, Vers 20, da verließen sie sogleich ihre Netze, also da, was sie normal machen, ihr Daily Business, alles dieses Normale, und haben das hinter sich gelassen und haben etwas völlig Neues begonnen. Die Bergpredigt ist das Manifest Gottes. Und wisst ihr, was Manifest heißt? Das heißt, etwas handgreiflich machen, etwas festhalten, etwas greifbar machen. Und nicht für die ganze Welt, sondern tatsächlich für die Menschen, die sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und das lesen wir dann auch im allerersten Vers der Bergpredigt. Da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, also Kapitel 5, Matthäus 5, Vers 1, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und das ist jetzt kein Berg. Ich habe gestern noch eine Predigt gehört von einem Schweizer. Ja, ihr Lieben, das ist nicht so, wie wir Schweizer das vielleicht denken. Aufs Matterhorn oder so. Ja, der Berg ist 300 Meter hoch. Das ist eher ein Hügel. Das ist die Hügelpredigt. Er stieg auf einen Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Also es war tatsächlich die Volksmenge da, aber seine Jünger, wie viel auch immer das waren, das können viel mehr wie die 12 gewesen sein, und er tat seinen Mund auf und sprach. Jetzt sagen wir, ja, das ist ja wieder so, ich meine, es ist klar, oder? Wenn man spricht, muss man seinen Mund auftun. Aber das soll bedeuten, Jesus redete laut. Er tat seinen Mund richtig auf und er redete laut. Er spricht zu seinen Jüngern, aber das ganze Volk hört zu und er lehrte sie. Und jetzt lesen wir uns das hier mal durch. Und ich möchte das einfach hier mal vorlesen, die Seligpreisung, Kapitel 5. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Dieser erste Abschnitt hier, der Bergpredigt, die Bergpredigt ist von Kapitel 5 bis 7, die längste Predigt, die Jesus gehalten hat. Er hat sie übrigens nicht nur einmal gehalten, vermutlich auch an mehreren Stellen. Die Seligpreisungen sind so etwas wie die Präambel des Manifestes, steht am Anfang. Und die Grundlage wiederum für die Bergpredigt, um die zu verstehen. Und jeder Satz beginnt mit dem Wort Glück. Selig. Oder Luther sagt, selig sind. Da steht das griechische Wort Makarios. Dieses Wort kannst du eigentlich gar nicht richtig übersetzen. Das heißt übersetzt außerordentlich gesegnet, glücklich, ohne Ende. Das höchste Glücksgefühl überhaupt. Also es gibt nichts Besseres. Das größte Glück auf Erden. Überleg dir, was ist das größte Glück? Was ist das Tollste, was du jemals erlebt hast. Das ist so dieses Gefühl, was hier in diesem Wort reinkommt. Und dazu muss man auch noch sagen in der Einleitung, diese Seligpreisung sind geschrieben in einer Zeit oder ein Blick auf eine Zeit, wo Jesus die Jünger auf extreme Verfolgung, auf extreme Diskriminierung und Leid vorbereitet. Die so, und das müssen wir einfach eingestehen, so bei uns nicht da sind. Und daher ist es, manchmal braucht es halt eben auch nochmal diese Extrameile, das zu verstehen und nachzuempfinden, was hier geschieht. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch kennt von Bonhoeffer, Nachfolge. Wir haben im Vorfeld, Martin hat mir auch nochmal einen Auszug geschickt aus diesem Buch. Und da werde ich so drei Zitate rauslesen. Und Bonhoeffer, der man kann sagen, kurz vor seiner Exekutierung stand, der von der Gestapo verhaftet wurde, der im Knast saß und dieses Buch verfasst, im Angesicht dieser Not, in der er ist. Er schreibt zu diesen Seligpreisungen: Sie haben auf alles verzichtet. Also er schreibt von den Jüngern, sie haben auf alles Verzicht getan, auf seinen Ruf hin. Nun leben sie in Entbehrung und Mangel. Sie sind die Ärmsten unter den Armen, die Angefochtesten unter den Angefochtenen, die Hungrigsten unter den Hungrigen. Sie haben nur ihn. Ja, und mit ihm haben sie in der Welt nichts. Gar nichts. Aber alles. Alles bei Gott. Und so geht es vielen Menschen heute. Nun, auch wenn wir nicht verfolgt werden, wir alle kennen das Gefühl der Verfolgung. Wir alle kennen das Gefühl des Diskriminiertwerdens und vielleicht wirst du auch irgendwo diskriminiert. Wir haben eben zumindest zwei Lieder gesungen, wo es darum geht, um diese Gefühle, Wüste, die uns echt so unten durchgehen lassen. Und darüber redet Jesus. Und das Volk schaut zu, die Volksmengen sind dabei und es ist wie heute. Jesus redet mit uns, Jesus arbeitet mit uns, Jesus ist mit uns unterwegs und die Volksmengen, die Menschen, wir leben unter Volksmengen, die schauen zu, die hören zu. Wie verhalten sich die Frommen? Und es sind vielleicht weniger die Worte, sondern es sind mehr die Taten. Nicht, dass wir kein Leid erleben, sondern wie gehen wir mit Leid um? Und das zeigt hier jetzt auch diese Seligpreisung hier. Und es heißt in der ersten Seligpreisung, und das ist eigentlich, und da werde ich auch am meisten Zeit mit verbringen, weil das ist der Schlüssel. Und vielleicht für die meisten so ein bisschen das Unverständlichste. Selig, glückselig die Armen im Geist, Vers 3, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Luther übersetzt, selig sind die geistlich Armen. Hört sich schon ein bisschen krass an, oder? Und da wurde schon so viel drüber philosophiert. Ich habe vor einem Monat, Weihnachten, waren wir bei meinen Eltern und habe ich an unserem Speichern rumgewühlt, was da alles noch aus meiner Kindheit zu finden ist. Und da kam mir diese Urkunde hier unter. Die haben mir welche geschenkt, da war ich 18. Diplom für geistreiche Ideen von Roland Krumm. Selig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Himmelreich. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja? Das war jetzt nicht gerade eine Belobigung. Ich habe sie auch nicht aufgehängt. Aber jetzt, ich habe sie bei uns im Keller aufgehängt. Über der Waschmaschine. Ja, oder Befreiungstheologie. Selig sind die Armen, ja. Selig sind die Armen, wo man Eindruck hat, es gibt nichts Besseres, als wenn du arm bist. Dann wird das oft so interpretiert. Oder die Kirchengeschichte. Selig sind die Dummen, die Unwissenden, denn sie tun alles, was der Klerus ihnen sagt. Zahlen Ablässe, damit der Petersdom gebaut wird oder was auch immer. So ein bisschen hat man den Eindruck, so wird das interpretiert. Nein, arm im Geist bedeutet ganz einfach, und hört genau hin, arm im Geist bedeutet ganz einfach, mein Reichtum besteht nicht in meinem Geist, in meinem Wissen, in meiner Erkenntnis, in meinem Sein und in meiner daraus resultierenden Position. Passt auf, das ist gut. Es heißt nicht, das ist nicht gut. Es ist gut, wenn du weise bist. Wir haben einige Doktoren hier in der Gemeinde, wir haben mittlerweile auch schon Professoren. Das ist gut. Also wir befolgen nicht hier, du darfst hier nur arm sein und du darfst hier nur dumm sein oder sonst irgendwas. Nein, aber mein Reichtum besteht nicht darin. Meine Identität ist nicht darin, in meinem Titel. Letzte Woche beim Helmut hat das weitergegeben. Dieses, wenn wir das darin haben, das kann krankhafterweise im Narzissmus enden, dass ich mich so hinstelle und ich bin der Mittelpunkt des Universums. Also, nicht ich bin der Mittelpunkt des Universums, sondern Gott, das ist hier die Aussage. Darum richte ich meinen Geist aus auf seinen Geist. Johannes, und dann sind wir wieder eigentlich vor der Bergpredigt, sagt, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Also er wird euch seinen Geist geben und der soll euch erfüllen. Oder an einer anderen Stelle sagt Johannes 3,30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Dieser erste Punkt ist der entscheidende Schlüssel für die ganze Bergpredigt. Und jetzt hört euch mal ein Zitat an von Spurgeon. Ich finde das so stark. Das hat mich jetzt letzte Woche auch so aufgebaut. Da heißt es, der Spurgeon, das ist dieser bekannte Prediger der Baptisten. Jeder kann hier anfangen, an diesem Punkt. Es steht hier nicht am Anfang, gesegnet sind die Reinen, gesegnet sind die Geistlichen oder die Wunderbaren. Jeder kann arm im Geist sein. Nicht, was ich habe, sondern was ich nicht habe, ist der erste Punkt zwischen meiner Seele und Gott. Das ist doch bombastisch, oder? Ich finde das so stark. Und jeder kann hier anfangen. Das ist wieder leider die Seligpreisung. Und ich muss jetzt nicht, da steht nicht als erstes, selig sind die reinen Herzen sind. Und ich denke, oh, das habe ich aber nicht. Nein, das ist der Eintritt. Ich muss nichts bringen. Ich kann so kommen, wie ich bin. Komm so, wie du bist. Come just as you are, wie es in einem Lied heißt. Das ist der Punkt. Und das ist auch der Punkt für jeden. Das ist auch der Punkt für dich, wenn du keine Beziehung hast zu Gott. Wenn du sagst, hey, das ist mir irgendwie alles, ich bin da nicht, wo die sind. Die Lieder, die singen, das ist irgendwie eine andere Welt. Und Gott sagt dir, hey, er setzt ganz unten an. Komm so, wie du bist. Du musst nicht auf irgendeinen geistlichen Sockel kommen, sondern selig sind, die geistig arm sind. Das heißt, ich oder vielleicht auch geistlich arm sind. Ich muss nichts vorweisen. Ich kann einfach so kommen, wie ich bin. Jesus nimmt mich an. Und das ist so anders wie Religion. Das ist so anders, wie wir mir manchmal machen. Ich muss das und das und das und das machen, um zu Gott zu kommen. Ich kann so kommen, wie ich bin. Das ist die Voraussetzung für Verständnis der Bergpredigt. Und da öffnet sich das Verständnis für alles andere und für dich. Komm so, wie du bist. Wenn du keine Beziehung hast zu Gott, komm zu ihm. Er ist da. Er öffnet sein Herz, er öffnet seine Türe und wir dürfen zu ihm kommen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das betrifft uns auch. Das betrifft mich. Wow, das ist gut. Das ist manchmal auch ernüchternd. Aber es ist so gut. Und da setzt jetzt der zweite Punkt an. Im zweiten Punkt, im Vers 4 heißt es, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Für einen Christen und für einen Menschen überhaupt ist nicht immer alles happy-clappy. Genau wie alle anderen, habe ich eben bereits gesagt, erleben wir auch Trauer. Und manchmal vielleicht sogar mehr als jemand, der Jesus nicht kennt. Bonhoeffer sitzt dort im Knast in der Erwartung des Todes und draußen jubeln die Massen Hitler zu. Und nicht wenige Christen. Seine eigene Kirche hatte sich sozusagen gegen ihn gestellt. Und dort schreibt er im Blick auf diesen Vers: Die Welt feiert und sie, also die Jesus-Nachfolger, und sie stehen abseits. Die Welt schreit, freut euch des Lebens, und sie trauern. Sie sehen, dass das Schiff, auf dem festlicher Jubel ist, schon leck ist. Die Welt fantasiert von Fortschritt, Kraft, Zukunft. Die Jünger wissen um das Ende, das Gericht und die Ankunft des Himmelreiches, für das die Welt so gar nicht geschickt ist. Aber es gibt einen Unterschied. Wir dürfen Trost erleben. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Helmut hat letzte Woche, ich habe mich ihn nachmittags noch getroffen, vor mir, das war ich in Ludwigsburg im Gottesdienst. Er hat einiges erzählt und man hat das auch gemerkt. Da war auch eine persönliche Betroffenheit dabei und es tat gut, am Nachmittag die Wunden zu lecken. Ja? Über Dinge zu reden, auszutauschen, zu beten. Und das geht uns ja allen so. Und dieses Trauern kann natürlich auch verarbeitet werden miteinander. Dafür ist auch Gemeinde da, dass wir uns mitteilen. Du musst nicht immer gut drauf sein. Das ist oft so der Eindruck, wir müssen gut drauf sein. Du kannst so kommen. Dafür ist zum Beispiel auch gerade ein Hauskreis gut, dass du sagen kannst, hey, mir geht's schlecht. Ich brauche euren Beistand, ich brauche euer Gebet, dass wir gemeinsam trauern. Das heißt im Luther, wie übersetzt Luther das? Habt ihr eine Lutherbibel? Lest mal vor diesen Satz.
Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet.
Genau. Die Leid tragen. Versteht ihr? Leid tragen. Du trägst Leid. Du trägst es. Bonhoeffer trug Leid. Er trug sogar, in seiner Biografie können wir das lesen, er trug sogar das Leid von Wächtern, von Gefängniswächtern, die haben sich ihm anvertraut, er war ihr persönlicher Seelsorger sozusagen. Das muss man sich mal reintun. Und er trug Leid für sie. Und das ist es, wir tragen einander Leid. Das liegt uns auf dem Herzen. Aber wir müssen auch eingestehen, manches Leid schleppen wir mit bis in die Ewigkeit. Und bei manchem Leid heißt es in Offenbarung 21, Vers 4, Gott wird alle Tränen abwischen. Oder in der Jahreslosung, ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wasser des Lebens. Aber er trägt durch, er hilft. Und Leid gehört zum Leben dazu. Es wäre eine falsche Theologie, wenn man sagt, glaub an Jesus und alles happy clappy. Und bei uns, wir sind eine Gemeinde, da musst du immer nur gut drauf sein. Du darfst Leid tragen. Aber es geht immerhin zu diesem Jesus. Es hängt immer damit zusammen, dass ich zu ihm hinkomme. Und das sehen wir auch im nächsten Punkt. Da heißt es im Vers 5, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich habe das immer so oft verstanden, selig sind, die alles ruhig und locker nehmen können, die ein ruhiges Gemüt haben. Ich weiß nicht, wer ist das von euch? Ungefähr die Hälfte vielleicht. Und ich sage, okay, was ist mit den anderen? Zum Beispiel mit mir. Ich bin jetzt nicht der sanftmütigste Typ. Wisst ihr, was Sanftmut bedeutet? Die Definition von Sanftmut ist Kraft unter Kontrolle. Kraft unter Kontrolle. Also das heißt nicht, dass ich von Natur aus sanftmütig bin, sondern ich könnte es, aber ich tue es nicht. Selig sind die Sanftmütigen. Ich versuche gern, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Gerade bei dieser ganzen Raumgeschichte. Ich habe mich manchmal sogar schwer getan zu beten für die Räume. Nämlich immer, wenn ich gebetet habe, dann hat sich dieses ganze Szenarium aufgebaut. Und ich sagte, Herr, du weißt, was wir gern hätten. Wir hätten und plötzlich bin ich schon wieder in der Planung. Und ich musste irgendwann sagen, Herr, du weißt, ich fange schon wieder im Gebet an zu planen. Und ich lege es hin. Und ich habe oft so die Hand vom Herrn gesehen, wenn ich wieder mal zu viel getan habe und gemacht habe, und dass Gott mir die Hand auflegt und sagt, nein, Roland, nein, bleib. Und ich so, okay, ja, ich bin dann so am Boah. Und das ist Sanftmut, dann zu sagen, okay, Herr, du kümmerst dich drum. Und das ist das, was Jesus uns immer wieder neu sagen will in Situationen. bleib ruhig. Bleib ruhig, vertrau auf mich. Ich komme nicht zu spät. Bleib ruhig, wenn es halt eben nicht so läuft an deiner Arbeitsstelle. Wenn du meinst, du musst jetzt was verändern. Oder du könntest austicken und du tust es nicht. Oder du könntest jetzt erzählen, was für ein toller Typ du bist, aber du erzählst es nicht. Wir nehmen das Land nicht ein, also Land einnehmen könnte sein, Partnersuche könnte sein, Jobsuche könnte sein, Erfolg, Karriere, Räume, Einfluss. Wir nehmen das Land nicht ein, weil wir uns das erkämpfen, sondern weil wir das erben. Wir nehmen das Land ein, weil wir das Land erben. Das steht hier, denn sie werden das Land erben. Klar ist natürlich auch vom ewigen Leben die Rede, aber Gott gibt uns das. In Römer 8, Vers 32 sagt Paulus, er wird euch alles schenken. Guck mal, er hat alles für euch gegeben. Der hat sein Blut für dich und für mich vergossen. Ist das nicht Beweis genug, dass er alles dir schenken wird? Selig sind die Sanftmütigen, die einen Schritt zurücktreten und lernen, ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen in der Situation drin. Das muss ich mir immer wieder sagen und es beschämt mich dann auch im Nachhinein, wenn ich dann sehe, wie Gott klick, klick, klick so ein anderes zusammenführt und ich denke, wie viel Zeit hätte ich mir sparen können? Gerade in dieser Gebetswoche auch, wo ich gewisse Aktivitäten zurückgestellt habe und habe gebetet. Und in dieser Gebetswoche beschämt Gott mich mit solchen Dingen, die ich vorhin gesagt habe. Ja. Er nimmt den Makler Kontakt auf und da kommt ein Ältester von der Gemeinde und du denkst, boah, okay, das hätte ich mir eigentlich sparen können, diesen ganzen Stress. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und glückselig, Vers 6, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Und diesen Punkt möchte ich ein bisschen im Licht beleuchten von dem, was Bonhoeffer erlebt hat und von dem, was Hans und Sophie Scholl erlebt haben. Und zwar im Blick, wir haben jetzt vor ein paar Tagen ein furchtbares Jubiläum gehabt, 75 Jahre Stalingrad. Und ausgelöst von Stalingrad hatten Hans und Sophie Scholl, die hatten Flugblätter verteilt und so weiter, wo genau auf dieses Elend auch hingewiesen wurde und sich wurden dann vor Roland Freisler gestellt. Was für ein furchtbarer Name, oder? Ich denke dann immer, hätten meine Eltern mir vielleicht einen anderen Namen geben sollen. Aber Gott ist gnädig, er nimmt alle Dinge weg. Roland Freisler, einer der schlimmsten Häscher und dämonisiertesten Richtern im Nazireich. Während dem Prozess von Hans und Sophie Scholl steht der Vater Robert Scholl im Gerichtssaal auf und wer weiß, was da für eine bedrückende Atmosphäre war, da hat sich noch mal niemand getraut. Und er steht auf in diesem Prozess und ruft, es gibt auch noch eine andere Gerechtigkeit. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Und hier nochmal Bonhoeffer, der in der gleichen Zeit das Gleiche litt, ja, während dieser Prozess da ablief. Noch deckt der Fluch der Welt diese zu. Noch fällt die Sünde der Welt auf sie, auf die Nachfolger Jesu. Der, dem sie nachfolgen, muss als Verfluchter am Kreuz sterben. Ein verzweifeltes Verlangen nach der Gerechtigkeit ist sein letzter Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Jünger aber ist nicht über seinem Meister. Ihm folgen sie nach. Selig sind sie darin, denn ihnen ist verheißen, dass sie satt werden sollen. Und wer es genau liest, hier geht es nicht einfach um soziale Gerechtigkeit. Das ist so ein abgedroschenes Wort. Was ist denn das überhaupt? Gerade im Moment macht das ja auch wieder so die Runde. Es geht aber auch nicht allgemein um Gerechtigkeit. Es geht nicht einfach darum, so wird das oft auch interpretiert, so wird auch oft Bonhoeffer interpretiert oder die Geschwister Scholl interpretieren, dass ihnen ging es einfach nur um Gerechtigkeit. Hey, wenn wir nach Gerechtigkeit in dieser Welt hungern und dürsten, dann werden wir verhungern und verdürsten. Die werden wir nie bekommen. Die werden wir nicht bekommen und deshalb ist so viel Elend auch da, weil Defizite nicht abgedeckt werden. Es geht aber hier auch nicht um dein gerechtes Leben. Ach, wir sind ja so gerecht, weil wir das nicht erfüllen können. Es geht hier um den Durst und den Hunger nach seiner Gerechtigkeit, die er mir in seiner Erlösung durch seine Erlösung zuspricht. Das ist das Wesentliche. Dieser Durst und dieser Hunger ist in jedem Menschen hier auf der Erde. Der Durst nach einer tiefen Gerechtigkeit, und egal wie, was für ein Gutmensch ich auch immer bin, diese Gerechtigkeit werde ich nie erfüllen oder die wird sich nie stillen. Und wenn du diese Gerechtigkeit erlebt hast, die nur Gott geben kann, durch Beziehung, die er dir zuspricht, er spricht dir Gerechtigkeit zu, er spricht dir Vergebung zu. Er sagt, du bist gerecht, weil du an mich glaubst, ich habe dir vergeben. Und wenn du diese Gerechtigkeit erlebst und in dir hast, am Kreuz, und dann passiert was, dann wirst du daraus ein Mensch, der tatsächlich auch durch seine Früchte für Gerechtigkeit sorgen können. Und das ist die Interpretation, den Kurzschluss, den viele machen, die halt eben eine Sophie Scholl sehen, was sie gesagt hat und sagen, boah, was war die gerecht und was hat die sich für Gerechtigkeit eingesetzt? Aber der Punkt war, sie hat ihre Gerechtigkeit am Kreuz gefunden. Hier nochmal ein Zitat. Es heißt, während Freisler tobend, schreiend, bis zum Stimmüberschlag brüllend, immer wieder explosiv aufspringend, ja, also dämonisiert, auf die Geschwister Scholl sich erging, sagte die 21-jährige Sophie, 21, zu dem Freisler, was wir sagten und schrieben, denken ja so viele, nur wagen sie es nicht, es auszusprechen. Und dieser Typ ist fast verrückt geworden und sie blieb ruhig. Vielleicht hat man dir Unrecht angetan, aber du darfst wissen, Gott stillt deinen Hunger zuerst aber mal in seinem Zuspruch, in der Erlösung, die er dir zuspricht. Und das löst dann eine übernatürliche Ruhe aus. Und Gott wird dafür sorgen, dass im Angesicht des Feindes, im Angesicht des leibhaftigen Teufels, du ruhig bleiben kannst und durch dein Wesen, durch dein Leben ein Zeugnis sein kannst. Das ist Gottes Ziel da drin. Hier noch mal ein Auszug aus ihrem Tagebuch. Mein Gott, verwandle du diesen Boden in eine gute Erde, damit dein Samen nicht umsonst in sie falle. Wenigstens lasse auf ihr die Sehnsucht wachsen nach dir, ihrem Schöpfer, den sie so oft nicht mehr sehen will. Ich bitte dich von ganzem Herzen, zu dir rufe ich. Nimm dich meiner an und tue mit mir nach deinem guten Willen. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Das ist die Gerechtigkeit. Die kann man nicht einfach menschlich erschaffen, sondern das werkt Gott in uns. Und das, deshalb hier auch wieder, das geht nur in der Nähe zu Christus. Glückselig heißt es im Nächsten, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und dazu möchte ich euch ein paar Worte von Paulus lesen. Was heißt das? Ich habe eben schon mal im Gebet das gesagt oder in der Einleitung. Barmherzigkeit ist, wenn wir nicht das bekommen, was wir verdient haben. Und wir bekommen das nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott ist gerecht. Gott muss Sünde bestrafen, weil er ist heilig. Aber er gibt uns das nicht, weil wir Jesus angenommen haben. Er ist uns barmherzig. Und das löst etwas aus. Und dazu schreibt Paulus im 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat einen Vater, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Da muss man eine Pause machen. Das ist Gott zu uns. Das ist Gott zu dir. Das kommt so nahe. Da kommt er uns so nah. Ganz, ich hoffe, jeder hat das schon mal erlebt. Und wenn du das nicht erlebt hast, das ist der Punkt, wo vielleicht 2018 dein Arbeitsfeld ist. Das wieder neu zu erleben, dass er sich über dich erbarmt hat und über dich erbarmt. Und dann heißt es weiter, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Ja, je mehr wir das begreifen, wie barmherzig und gnädig Jesus mit uns ist und war, umso gnädiger kann ich mit anderen sein. Das ist diese Seligpreisung, das sind so zwei Stränge. Der eine Strang führt immer hin zum Kreuz, zu Jesus. Wenn wir uns hier mal das Kreuz denken, es geht immer zu Jesus. Das ist der Punkt. Und in seiner Nähe, wo du bist, bekomme ich die Kraft. Da hilft er mir, dann auch barmherzig zu sein. Und oftmals, und das wissen wir auch durch Leid, durch leidvolle Zeiten. Du erlebst vielleicht gerade leidvolle Zeiten. Auch diese leidvolle Zeiten sind nicht einfach dafür da, damit du eine Pity-Party feierst, sondern allen sagen kannst, wie schlecht es dir geht, sondern diese leidvollen Zeiten, die sollen dich in seine Nähe bringen und du erlebst plötzlich, boah, Jesus ist da und erlebst seine Gegenwart, so wie zum Beispiel Sophie Scholl das geschrieben hat, wie Bonhoeffer das geschrieben hat. Und mit dem bist du in der Lage, auch andere zu trösten. Einfach zum einen mit dieser Kraft, zum anderen, dass du sagen kannst, du, ich verstehe dich. Ich bin durch die gleiche Kacke durchgelaufen oder hänge da mittendrin. Und so sind wir nicht einfach irgendwelche Theoretiker, sondern wir kennen Leid. Du kennst Leid. Und darum habe ich vorhin gesagt, selig sind die Leidtragen. Selig sind die Trauern. Wir erleben diese Trauer. Nicht, weil Gott uns eins reindrücken will, sondern weil das zum einen Teil dieses Lebens ist und zum anderen, weil er uns gerade darin viel intensiver begegnen kann. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Herz meint hier das gesamte Seelenleben, denken, fühlen, wollen. Wer ist reinen Herzens? Mal ganz ehrlich. Wenn hier jetzt das Durchleuchtungsgerät kommen würde, bist du reinen Herzens? Was geht in deinen Gedanken gerade? Was saust da gerade rum? Du bist voll auf Predigt eingestellt, oder? Du hast so voll das Herz, das ist voll von Jesus. Oder passieren da gerade andere Dinge in deinem Herzen? Ich bin nicht reinen Herzens. Einfach von meiner Natur aus. Allein in diesem Satz sehen wir, dass das nicht einfach, man das einfach so nehmen kann. Selig sind die reinen Herzens, sehen, und du kannst einen Haken dran machen. Das reinen Herzens, da steht das Wort Hagniso. Das heißt, das ist Reinheit im Sinn von Gold, das geläutert ist. Komplett rein. 1. Petrus 1 sagt, da ihr eure Seelen gereinigt habt, und dann kommt die Begründung, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und das ist der Grund, warum wir sagen können, ja, ich werde Gott schauen. Nicht, weil ich von Natur aus ein reines Herz habe. Boah, da musst du ja nur die Seligpreisungen durchgehen und du siehst, versagt, 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 wenn es aus eigener Kraft herausgeht. Ja? Aber ich darf sagen, ich habe ein reines Herz, weil ich Jesus im Blick habe. Weil ich bei Punkt 1 in dieser Leiter angefangen habe. Ja? Weil ich weiß, dass ich arm bin eigentlich im Geist und möchte alles von ihm erwarten. Weil ich nicht selbst sanftmütig bin, sondern muss mich immer wieder an ihn wenden, weil es nicht meine eigene Gerechtigkeit ist, sondern ich suche seine Gerechtigkeit. So könnte man Punkt für Punkt hier durchgehen. Und darum, weil ich immer wieder bei ihm bin, an dem Platz am Kreuz, darf ich sagen, ja, ich bin reinen Herzens. Weil er mein Herz reinigt, immer wieder. Und weil er mich wiedergeboren hat, weil er was Neues in mich hineingelegt hat. Das macht mich dann auch. Deswegen muss ich auch keine Angst haben vor dem gläsernen Mensch, wo viele ja vor warnen, ja. Wo viele Angst, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe da nicht unbedingt Angst davor. Wenn wir das anstreben, wenn wir mit Jesus leben und lassen uns immer wieder neu reinigen, dann dürfen wir authentisch sein, glaubhaft, durchschaubar. Und wenn auch die authentischsten und glaubhaftesten Menschen dann auch auf die Schnauze fallen, dann ist das nicht der Punkt, dass ich mit Finger auf sie zeige, sondern dass das du auch wiederum siehst. Es sind Menschen. Wir sind Menschen. Und auch die authentischsten Menschen können auf die Nase fallen. Und es ist wiederum ein Beweis dafür, ein Beweis dessen, dass wir ihn brauchen. Dass wir nicht selbst in uns reinen Herzens sind. Und die letzte Seligpreisung, oder die vorletzte, glücklich selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das ist ja auch, das habe ich am Anfang gesagt, in den 80er, 90er Jahren war das Wort überhaupt, Frieden. Ja? Da liefen viele mit so einem Plakat rum, selig sind die Friedensstiften. Oh, das war wieder so dieses Machbarkeitsding. Jesus oder Paulus schreibt ganz oft Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Wenn du die Seligpreisung, habe ich eben gesagt, mit einer Treppe vergleichst, dann hast du dieses reine Herz durch Jesus und er spricht mir Gnade zu. Er sagt, hey, ich habe dich lieb, ich habe dir vergeben, ich habe dich angenommen. Und das bringt einen Frieden in mir drin und nichts anderes. Deswegen sind viele Friedensdemos in Gewaltexzessen sich ergangen. Das ist so ein Widerspruch, wo man sich gegenseitig niedergeknüppelt hat, weil es einfach nicht funktioniert. Es funktioniert nur, wenn ich Jesus im Herzen habe. Und dann habe ich Frieden. Hier nochmal Bonhoeffer in seiner Haft. So sind Sie oder er mit eingeschlossen Stifter göttlichen Friedens mitten in einer Welt des Hasses und des Krieges. Nirgends aber wird Ihr Frieden größer sein als dort, wo Sie dem Bösen in Frieden begegnen. Und wenn er mit dem Bösen meint, das wissen wir. Und von ihnen zu leiden bereit sind. Die Friedfertigen werden mit ihren Herren das Kreuz tragen, denn am Kreuz wurde der Friede gemacht und darum werden sie selbst Söhne Gottes genannt werden. Wir wissen, dass Bonhoeffer im Gefängnis saß wegen seinem Widerstand gegen die Nazis und indirekter Beteiligung im Anschlag gegen Hitler. Das machte ihn aber nicht zu einem Friedensaktivisten. Er hat viel, viel innere Kämpfe gehabt. Das war nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt war, dass er diesen tiefen inneren Frieden in Jesus hatte und der ihn einstehen ließ für die Gerechtigkeit. Und der ihn so zu einem indirekt schon einen Friedensaktivist gemacht hat, aber nicht in seiner Handlung. Deswegen ist das ein bisschen missverständlich. Selig sind die Friedenstiften. Oder es ist vielleicht dann eher die Friedfertigen. Nicht die Frieden machen, die Frieden produzieren. So, und wenn man das hier alles in der Reihe sieht, das könnte man sagen, das sollten doch die beliebtesten Menschen auf der ganzen Erde sein, oder? Menschen, die sich freiwillig hinten anstellen, Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern, Menschen, die barmherzig, die sanftmütig sind, die reine Motive haben, die Friedensstifter sind. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten, schreibt Open Doors. Mehr als 200 Millionen Christen leiden unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Das ist doch krass, oder? Das stärkste Manifest überhaupt und jeder, der Jesus lieb hat, lebt danach. Eigentlich müssten die Christen die beliebtesten Menschen sein, die es überhaupt gibt. Und das sehen wir, Verfolgung ist sozusagen normal, weil da einer hintersteht, der dieses Reich der Himmel, was sich konstant und ständig ausbreitet, was angebrochen ist in uns, in den Nachfolgern, das geht diesem Reich der Welt entgegen. Und der Teufel ist der Fürst dieser Welt und er versucht, das zu bekämpfen. Und darum heißt es im Vers 10, glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Du bist Teil des Reiches Gottes und daher, verstehe auch, daher erlebst du Opposition. Gibt es Dinge, die du nicht einordnen kannst? Und natürlich kannst du sagen, warum Gott machst du das? Warum hast du das zugelassen? Gott schützt dich, seine Engel umgeben dich. Er ist da, er ist bei dir, an deiner Arbeitsstelle, im Haus, in deinem Freundeskreis, mit der Familie. Aber die Widrigkeiten, die sind da, weil wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit unsichtbaren Mächten, die versuchen, uns kaputt zu machen. Wie es in Vers 11 hier heißt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen, alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meines Namens willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Du bist in guter Gesellschaft. Das Größte, was ein Mensch heute erreichen kann, ist, dass du auf den Walk of Fame kommst. Ja? War schon mal jemand da gewesen? Walk of Fame in L.A.? Niemand? Wer war schon mal da? Ach, nur ein paar. Lohnt sich nicht. Da gibt es so ein paar Sterne am Boden. Und das Krasse ist, jeder dabbelt auf diesen berühmten Persönlichkeiten drauf rum, benutzt sich als Fußabtreter. Ja? Es gibt ja welche, die haben sich an die Wand nageln lassen und gesagt, ich will nicht, dass jemand über mich drüber läuft. Das ist das Höchste, was man heute als Mensch erreichen kann. Aber ich sage dir eins, du bist in der Hall of Faith. Da bist du, da ist dein Name eingeschrieben. Und da ist vielleicht jemand, der überhaupt nicht vorne steht. Heute gibt es ja auch unter den Christen diese schillernden Persönlichkeiten. Ich will jetzt keine Namen nennen. Du kennst die, die ihre 100.000 Klicks haben und so weiter. Oder die Worship-Ikonen. Aber das sind nicht unbedingt die, die in dieser Hall of Faith drin hängen, sondern vielleicht bist du es, der ganz einfach am Kämpfen und am Struggeln ist und sich immer wieder hin zu Jesus wendet in seinem kleinen Umfeld und erlebt, dass Jesus dir nahe ist. Und das möchte ich dir, uns alle mit auf den Weg geben. Jesus tut das. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass wir uns am Ende eins machen und dass wir gemeinsam mal aufstehen. Und ich habe für euch mal den Psalm 23 ein bisschen umgedichtet. Also nicht um. Den Psalm 23 genommen und nach Psalm 23 ein Bekenntnis hier vorne an die Wand projiziert, wo ich den Eindruck habe, das ist so die Quintessenz, die Anwendung. Ich befinde mich jetzt durch diese ganzen Punkte, befinde ich mich vor Jesus mit meinem Umständen, mit meinem Umfeld. Und ich möchte dich jetzt einladen, du stehst jetzt vor Jesus. Er ist der Hirte. Du bist das Schaf, das im Bild auszudrücken. Und ich lese es mal vor jetzt und ich möchte dich bitten, während die Musik im Hintergrund spielt, dass du dieses Gebet zu deinem Gebet machst und wo du für immer auch Punkte gesehen hast, wo du zu kämpfen hast. Und dass du jetzt zu deinem Hirten kommst. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich. Er erquickt mich. Er führt mich. Und dafür bürgt er mit seinem Namen. Selbst wenn ich auch wandere durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du hast mich mit deinem Heiligen Geist gesalbt und lässt mich überfließen. Deine Güte und deine Gnade, die werden mich begleiten mein Leben lang und ich werde immer bei dir bleiben. Bitte nutz die Momente der Stille und komm wieder ins Reine oder vielleicht das erste Mal zu Jesus. Und er will dich erquicken, er will dir begegnen, er will dich laben, er will dir vergeben, er will dich füllen mit seinem Heiligen Geist.
Ich hatte einfach diesen Eindruck, dass manche von euch da stehen und denken, ich weiß gar nicht, wie viele Berge, wie viele Probleme ich in meinem Leben habe. Familie, Arbeit, Kinder, ich selbst, endlos. Und ich bin so müde, diese Berge zu besteigen. Aber genauso wie Wasser und Bergquellen sich diesen Weg bahnen durch diese starken Felsen und man fragt sich, wie kann so ein kleiner Bach da durchdringen und fließen und ein reißender Fluss werden, genauso ist Gottes Kraft größer. Er ist da für euch als diese ewige Quelle, Ihr müsst diese Berge nicht alleine besteigen. Gott wartet mitten in diesen Bergen, in den Schwierigkeiten, in all diesem zu viel auf euch. Ihr müsst euch nur Gott zuwenden. Und genauso wie diese starken Wasserquellen durch die Berge ihren Weg bahnen, so wird Gott mit euch diesen Weg bahnen, euch tragen und euch helfen.
Halleluja. Lass uns jetzt noch eine Zeit haben, wo wir reagieren in der Anbetungszeit. Wir haben bewusst auch, tun immer einen Teil der Anbetungszeit nach hinten legen, dass du die Möglichkeit hast, dass Gott dir begegnet. Und vielleicht können auch ein paar Beter hier vorne in der ersten Reihe sich aufstellen. Komm, sei erfüllich, völlig frei. Komm raus aus der Reihe, lass dich segnen, lass für dich beten. Denn wie die Seligpreisung auch, dich immer wieder ermutigen, zurück zu seinem Kreuz zu kommen. Komm jetzt wieder zurück zu ihm. Lass dich segnen, lass dich füllen, lass dich von ihm wieder neu zurechtrücken. Lass uns ihn anbeten.